Vorab noch, haben alle das Blatt bekommen? Hand hoch, wer es noch nicht hat. Es ist absolut notwendig, das Blatt zu haben, denn es sind viel zu viele Bibelstellen. Man kommt nicht mit ohne ein Blatt. Das Thema heute Morgen lautet der Ausländer in Gottes Heilsplan. Wir wollen den Ausländer versuchen zu sehen mit den Augen Gottes. Und dabei beginnen wir mit dem großen Thema der Ausländer in der Tora, im Gesetz Mose. Da werden wir verschiedene Unterthemen behandeln. Dann unter einem zweiten großen Punkt kommt das Thema Mission im Alten und im Neuen Testament. Und dann noch ein dritter Haupttitel, der Ausländer im Neuen Testament. Wir beginnen also mit dem ersten Punkt, und zwar mit der Grundsatzlehre, die wir in der Tora zum Thema Ausländer finden können. Das erste Buch der Bibel beginnt ja mit dem Menschen, der in dem paradiesischen Eden in der Gemeinschaft mit Gott zu Hause war. Das ist 1. Mose 1 bis 2. Dann kommt der große Bruch. Durch den Sündenfall entstand der totale Bruch. Der Mensch wurde aus seiner Heimat vertrieben. 1. Mose 3, Vers 24. Und so wurde er zum Ausländer. In diesem Sinn sind alle Menschen Ausländer. In Epheser 4, Vers 18 werden die Heidenvölker allgemein beschrieben und mit dem Ausdruck bezeichnet, entfremdet dem Leben Gottes. Der Mensch seit dem Sündenfall ein Ausländer in Bezug auf Gott. Ich möchte auch noch 1. Mose 3, Vers 24 lesen. Ab Vers 23, und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ Lagen gegen Osten vom Garten Eden, die Cherubim und die Flammen des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Der Mensch entfremdet und er kann nicht zurück von sich aus. Weiter, wenn wir das erste Buch Mose unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, wie bereits bemerkt, 1. Mose beginnt mit dem Menschen, der in dem paradiesischen Eden in der Gemeinschaft mit Gott zu Hause war. 1. Mose 1 bis 2. Aber dieses Buch endet mit Israel im Ausland. Israel in Ägypten, 1. Mose 50, 26. Ich lese. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. So beginnt also das erste Bibelbuch mit dem Menschen, der das Leben von Gott eingehaucht bekommen hat, in der Weite des Gartens Edens, in der Gemeinschaft mit Gott. Und es endet mit einer Leiche in der Enge des Sarges im Ausland. Das ist doch eindrücklich. Der Wendepunkt dazu war der Sündenfall, 1. Mose 3. Rebellion gegen Gott, Bruch mit Gott. Aber wenn wir in der Bibel nun ein bisschen weitergehen, da kommen wir zum zweiten Buch Mose. Dieses Buch beginnt mit Israel im Ausland, in Ägypten. Und endet mit einem erlösten, nach Hause zurückgekehrten Volk in der Gemeinschaft mit Gott. Das letzte Kapitel von 2. Mose beschreibt die vollendete Stiftshütte, die Schechina, das Zeichen der Gegenwart Gottes, diese geheimnisvolle Wolken- und Feuersäule. Ich lese 2. Mose 40, Vers 34. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also wir haben hier ein zurückgekehrtes Volk, wörtlich nach Hause, zum Haus Gottes, zurückgekehrtes Volk in der Gemeinschaft mit Gott. Der Wendepunkt im 2. Buch Mose ist 2. Mose 12, die Erlösung durch das Blut des Lammes. Das ist gewissermaßen das Gegenstück, 2. Mose 12, zu 1. Mose 3, das den Menschen in die Entfremdung gebracht hat. Aus diesen Beobachtungen schließen wir, Israel weiß von Ägypten her, was es heißt, ein Fremdling, ein Ausländer zu sein. An diese Tatsache schließt die Bibel eine Menge von grundsätzlichen Belehrungen über die Rechte der Ausländer an. Wir schlagen auf 2. Mose 22, 21. Und da beginnen wir mit unserer Betrachtung der Rechte des Ausländers in Israel. 22, 21. Und den Fremdling sollst du nicht bedrängen und ihn nicht bedrücken, denn Fremdlinge seid ihr im Land Ägypten gewesen. Also ein erstes Recht, der Fremde darf nicht bedrängt oder unterdrückt werden. Und das Ganze wird begründet, verständlich gemacht, ihr seid ja selbst auch Fremdlinge in einem anderen Land gewesen. Ihr wisst, was es bedeutet. 23, 9. Und den Fremdling sollst du nicht bedrücken. Ihr selbst wisst ja, wie es dem Fremdling zumute ist, denn Fremdlinge seid ihr im Land Ägypten gewesen. Hier wird sogar noch darauf hingewiesen, was so das seelische Empfinden des Ausländers ist. Ihr wisst ja, wie es einem Ausländer zumute ist. Und das soll euch eben dazu führen, richtig Ausländern gegenüber zu handeln. 3. Mose 19, 33. Und wenn ein Fremdling bei dir weilt in eurem Land, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. 5. Mose 24, 14. Du sollst nicht bedrücken den dürftigen und armen Mietling von deinen Brüdern oder von deinen Fremdlingen, die in deinem Land, in deinen Toren sind. Also erstes Recht, der Fremde darf nicht bedrängt, unterdrückt werden. Zweitens, der Fremde soll sich von seiner Arbeit erholen können. 2. Mose 23, 12. 6 Tage sollst du deine Arbeiten tun, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Ochse und dein Esel raste und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erhole. Entsprechend 5. Mose 5, Vers 14. Der Fremdling soll sich von seiner Arbeit erholen können. 3. Mose 19, 10. Dem Fremdling soll im Weinberg eine Nachlese ermöglicht werden. Ich lese. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen. Und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Da sehen wir, Gott hat eine Sozialversicherung eingerichtet in Israel. Das soll eben gerade auch für den Fremdling eine Sicherheit sein für die Ernährung. Vergleiche auch 5. Mose 24, 21. Dann 3. Mose 19, Vers 34. Der Fremde soll wieder Eingeborene sein. Wie ein Eingeborener unter euch soll euch der Fremdling sein, der bei euch weilt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremdlinge seid ihr gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Also der Fremdling soll nicht ein Mensch zweiter Klasse sein. Man soll ihn lieben wie sich selbst. Und wieder wird der Vergleich gezogen. Ihr wisst ja, was es heißt, ein Fremdling zu sein in Ägypten. Dann gehen wir weiter, 3. Mose 19, 34, 5. Mose 10, Vers 19. Das haben wir schon gelesen, man soll den Fremden lieben, lieben wie sich selbst. 3. Mose 23, Vers 22. Wieder ein Element der Sozialversicherung. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Diese Anweisung steht gerade im Zusammenhang mit dem Pfingstfest, mit dem Fest der Wochen. Das markierte den Beginn der Weizenernte. Also hier geht es darum, dass der Fremdling die Möglichkeit haben sollte, auch beim Getreide seine Nahrung zu sichern. Eine Illustration dazu gibt uns das Buch Ruth. Ruth als Ausländerin kommt von Moab, aus dem heutigen Jordanien, nach Israel und konnte sich so auf dem Feld des Boas ernähren, indem sie eben Getreide auflas. Sowohl bei der Gerstenernte ab der Zeit der Pfingstwoche, der Passawoche und auch nachher in der Weizenernte. Beides findet man im Buch Ruth. Dann ein wichtiger Grundsatz, 3. Mose 24, 22. Einerlei Recht sollt ihr haben. Wie der Fremdling, so soll der Eingeborene sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Vergleiche auch 4. Mose 15, Vers 16. Der Fremde ist also vor dem Gesetz genau gleich zu behandeln wie der eingeborene Israelit. Es gibt nicht eine Doppelmoral für Eingeborene so und für Ausländer so. 3. Mose 25, 23. Hier wird das Selbstbild vermittelt, dass die Israeliten haben sollten. Und das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land. Denn Fremdlinge und Beisaßen seid ihr bei mir. Die Israeliten werden also selber gesehen als Fremde in dem Land der Verheißung. Gott gehört das Land. Und sie sollen sich quasi bewusst sein, es ist nicht einfach unser Eigentum, unabhängig von Gott, sondern es ist Gottes Eigentum und wir dürfen es aus seiner Hand genießen. Unser Land ist Gottes Land. 4. Mose 14, Vers 15 zeigt, wie auch Fremde dem Herrn Opfer bringen konnten. Sie hatten also auch eine Möglichkeit, am Gottesdienst Israels teilzunehmen. Dann 4. Mose 15, Vers 26. Auch der Fremde kann Vergebung von Gott erlangen, so wie Israel. Und es wird der ganzen Gemeinde der Kinder Israel vergeben werden. Es geht also um Opfer im Zusammenhang. Und dem Fremdling, der in ihrer Mitte weilt. Denn von dem ganzen Volk ist es geschehen aus Versehen. Also die Opfer konnten nicht nur Vergebung für Israel bewirken, sondern auch für die Fremdlinge unter ihnen. 4. Mose 35, 15, da finden wir eine Schutzanordnung im Zusammenhang mit Haftpflicht. Auch der Fremde darf bei einem unabsichtlichen Totschlag in eine der 6 Zufluchtsstädte fliehen. Den Kindern Israel und dem Fremdling und den Beisassen in ihrer Mitte sollen diese sechs Städte zur Zuflucht sein, dass dahin fliehe ein jeder, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Auf Mord stand die Todesstrafe. Aber bei einem Unfall oder bei einem Vorkommen, das unabsichtlich war, stand nun der Totschläger in Gefahr, als Mörder behandelt zu werden. Und deshalb hat Gott im Gesetz Mose sechs Zufluchtsstädte bestimmt im Land Israel, und zwar so verteilt, dass man möglichst von allen Gebieten aus sehr schnell eine der Zufluchtsstädte erreichen konnte. Und so konnte also der Totschläger sich in eine dieser Städte flüchten. Die Aufgabe der Bewohner dieser Stadt war es dann, diesen Totschläger vor Rache zu schützen, bis die ganze Sache vor Gericht gekommen ist und so weiter. Aber auch der Fremde hat also diese Sicherheit im Fall von einem schweren Vorkommnis in Verbindung mit Haftpflicht. 5. Mose 1, Vers 16. Wir merken, wir gehen da nicht durch nach Themen geordnet, sondern nach Bibelstellen geordnet. Also, wir haben schon gesehen, der Fremde hat die gleichen Rechte vor dem Gesetz. Aber hier wird nun betont, und ich gebot euren Richtern in selbiger Zeit und sprach, sagt Moses, hört die Streitsache zwischen euren Brüdern und richtet in Gerechtigkeit zwischen einem Mann und seinem Bruder und dem Fremdling bei ihm. Ihr sollt nicht die Person ansehen im Gericht. Den Kleinen wie den Großen sollt ihr hören. Ihr sollt euch vor niemand fürchten. Denn das Gericht ist Gottes. Auch der Fremdling muss also genau angehört werden vor Gericht. Darauf hat er ein Recht. 5. Mose 10, Vers 18. Da heißt es über Gott, der Recht schafft der Weise und der Witwe und den Fremdling liebt, sodass er ihm Brot und Kleider gibt. Und ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Gott liebt den Fremdling und gibt ihm Brot und Kleider. Dazu noch eine Stelle aus Psalm 146, 9. Der Herr bewahrt die Fremdlinge. Die Weise und die Witwe hält er aufrecht, aber er krümmt den Weg der Gesetzlosen. Dann 5. Mose 14, 21, da wird erklärt, dass der Fremde im Gegensatz zu einem Israeliten aß, essen darf. Das heißt also, gewisse Rechtsbestimmungen der Tora waren nur für Israeliten, nicht aber für die Fremdlinge unter ihnen verbindlich. Das zeigt also, es ist schon ein Unterschied, ob man Israelite war oder Ausländer. Man war also zu weniger verpflichtet. 5. Mose 14, Vers 29. Ich lese ab Vers 28. Am Ende von 3 Jahren sollst du allen Zehnten deines Ertrages in jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat kein Teil noch Erbe mit dir, und der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hand, das du tust. Also der Fremde darf zusammen mit den Leviten, Witwen und Waisen von der speziellen Sozialeinrichtung des 3-Jahres-Zehnten profitieren. Nicht wahr? Das Abgabesystem nach dem Gesetz ist kompliziert. Es gibt nicht nur einfach den Zehnten. Wenn man alle Abgaben zusammenrechnet nach dem Gesetz, die verschiedenen Zehnten und weiteren verschiedenen Abgaben, die gefordert waren, so bedeutete das für die ländliche Bevölkerung im Durchschnitt vielleicht 40% Abgabe. Das kommt dann schon eher in die Region unserer heutigen Steuerbelastung plus Vorsorge und weiteren Sozialeinrichtungsbelastungen. Also etwa 40%. Hier sieht man übrigens auch, wenn manchmal so übertragen wird vom Alten aufs Neue Testament und es wird gesagt, Christen geben den Zehnten. Das gab es gar nicht im Alten Testament, einfach den Zehnten. Sondern es gab mehrere Zehnten und viele weitere Abgabepflichten, sodass man schließlich eben etwa 40% vom Jahreseinkommen abgeben musste. Das Neue Testament spricht nicht über den Zehnten, sondern sagt im Blick auf Unterstützung der Mission und der Armen, 2. Korinther 9, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, ohne eine spezielle prozentuale Bestimmung zu geben. Es soll im Herzen durch Gottes Geist gewirkt werden. Dann 5. Mose 16, 11. In Verbindung mit dem Pfingstfest, dem größten, 5. Mose 16, Vers 11, in Verbindung mit dem Pfingstfest wird gesagt, und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind. An dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Der Fremde darf sich beim Pfingstfest in Jerusalem mitfreuen. Das Gleiche, 16, Vers 14, Mitfreude beim Laubhüttenfest in Jerusalem. Dann 5. Mose 23, 7. Die Edomiter sollst du nicht verabscheuen, denn er ist dein Bruder. Den Ägypter sollst du nicht verabscheuen, denn du bist ein Fremdling in seinem Land gewesen. Also, Israeliten dürfen Ägypter nicht verabscheuen. Man könnte ja einen Fremdling quasi seine Sozialversicherung gewähren, man könnte ihn vor Gericht recht behandeln, aber trotzdem verabscheuen. Das Problem kennen wir in unserer Gesellschaft, aber hier wird speziell die Anordnung gemacht, das darfst du nicht ihn verabscheuen. 5. Mose 24, 19, nochmals eine Versicherungseinrichtung. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld hältst und eine Gabe auf dem Feld vergissest, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremdling, für die Waise und für die Witwe soll sie sein. Damit der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hände. Also vergessene Garben auf dem Feld sind unter anderem für die Fremden. 24, 17, das Recht des Fremden darf nicht gebeugt werden. Und wir lesen 27, 19. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage Amen. Israel musste sich also verpflichten, dass im Fall von Unrecht vor Gericht gegenüber einem Ausländer ein Fluch Gottes über sie käme. Mit dem Amen wurde das bestätigt. 5. Mose 24, 20. Die Olivennachlese muss unter anderem den Fremdlingen ermöglicht werden. 26, 11. Der Fremde soll sich beim Erntedank der Erstlingsfrüchte auch mitfreuen. Und dann 5. Mose 28, 43. Sollte Israel als Nation ungehorsam sein, dann würde der Fremde politisch über sie hinaus wachsen. Der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen. Und du wirst tiefer und tiefer hinabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt, du aber wirst zum Schwanz werden. Also die Verhältnisse im Land sollen umgekehrt werden. Der Fremdling soll schließlich bestimmend werden im Land, im Gegensatz zu den Eingeborenen. Dann eine ganz wichtige Sache, nun nicht aus dem Gesetz, sondern im Blick auf die Zukunft. Hesekiel 47, 22, da wird etwas gesagt über die Einbürgerung von Fremden. In diesem Kapitel geht es in der zweiten Hälfte um die neue Landverteilung Israels im tausendjährigen Reich. Da wird Israel zugesprochen, das Land Israel von heute, zusammen mit großen Teilen aus dem Libanon, Syrien und Jordanien. Ein Groß-Israel für die Zukunft. Und nun lese ich Vers 21. Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen, euch und den Fremdlingen, die in eurer Mitte weilen, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Eingeborene unter den Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israels. Und es soll geschehen, in dem Stamm, bei welchem der Fremdling weilt, dort sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr, der Ewige. Auch die Fremdlinge, die also schon Nachkommen gezeugt hatten in dem Land Israel, die sollen dann die gleiche Stellung bekommen wie die Eingeborenen. Also eine totale Einbürgerung mit Recht auf Grundbesitz. Ja, jetzt haben wir über die Rechte der Ausländer gesprochen, aber das hören ja alle Menschen sehr gerne. Und das wird manchmal in den Schulen den Schülern so beigebracht, was sie alles für Rechte haben, ab 16 Jahren und so weiter. Aber dann kommen die Kinder heim und erzählen, was sie für Rechte haben. Von Pflichten haben sie keine Ahnung. Pflichten der Ausländer in Israel. Der Fremde musste sich Gottes Ordnung in Israel unterwerfen. Er musste sich beschneiden lassen. 2. Mose 12, 19, 43, 48, 49. Er war verpflichtet, den Sabbat einzuhalten. 2. Mose 20, Vers 10. Er musste fasten am Bußtag, am Yom Kippur, 3. Mose 16, 29. Also auch Buße tun über seine persönliche Schuld. Er musste Opfer zum Tempel bringen, 3. Mose 17, 8 bis 9. Es war ihm verboten, Blut zu essen, Blutgenuss, verboten nach 3. Mose 17, 12 bis 13. Auch er musste sich rituell immer wieder reinigen, in einem Ritualbad, 3. Mose 17, Vers 15. Auch er durfte keine Gräuel begehen. Gräuel, das kann bedeuten Götzendienst, Homosexualität oder sonstige Perversionen. 3. Mose 24, 16. Es galt für ihn die Todesstrafe im Fall von Gotteslästerung. Und ebenso die Todesstrafe bei vorsätzlicher Sünde, 4. Mose 15, Vers 30. Das Gleiche galt natürlich auch für Israeliten. Und noch zuvor, es gab auch Todesstrafe bei Kinderopferung, 3. Mose 20, Vers 2. Übrigens, in Verbindung mit dem Problem der Abtreibung eine ganz bedenkenswerte Regelung. Ich habe gerade vor kurzem einen Artikel eingesehen auf dem Internet von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und die schreiben, die weltweite Abtreibungsrate beträgt 40 bis 50 Millionen jährlich. Das ist also nicht irgendwie eine hochstilisierte Zahl von Abtreibungsgegnern, sondern die WHO schreibt das offiziell. Und sie gehen davon aus, dass es weltweit 210 Millionen Schwangerschaften gibt pro Jahr. Das heißt also, gegen ein Viertel aller Schwangerschaften in der ganzen Welt enden in der Ermordung der Kinder. Nur einwandfreie Opfer durfte der Fremdling bringen, 3. Mose 22, 18. Weiter, das Gesetz der Reinigung durch die Asche der roten Kuh war auch für ihn vorgeschrieben, 4. Mose 19, Vers 10. Und ganz wichtig, das wollen wir aufschlagen, 5. Mose 29, 11. Ich lese ab Vers 10. Ihr steht heute allesamt vor dem Herrn, eurem Gott. Eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Vorsteher, alle Männer von Israel, eure Kinder, eure Frauen und dein Fremdling, der inmitten deiner Lager ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, damit du in den Bund des Herrn deines Gottes eintretest und in seinen Eidschwur, den der Herr dein Gott heute mit dir macht, damit er dich heute als sein Volk bestätige. Hier geht es um die Abschiedsrede von Mose am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung vor dem Eintritt ins verheißene Land. Und hier wird gewissermaßen der Bund vom Sinai, den die Elterngeneration geschlossen hatte mit Gott, 2. Mose 19, aber diese Generation ist ja gestorben in den 40 Jahren. Und dieser Bund der Elterngeneration wird nun mit der zweiten Generation erneuert. Aber hier wird gleich gesagt, all die Fremdlinge, die unter Israel waren, die mussten mit in diesen Bund mit Israel eintreten. Weiter, sie mussten zuhören beim Verlesen des Gesetzes. 5. Mose 31, 12. Ich lese ab Vers 9. Und Mose schrieb dieses Gesetz nieder, und er gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach, am Ende von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor dem ganzen Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer und die Frauen und die Kindlein. Nicht nur die Kinder, die Kindlein. Und deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie hören und damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Das galt also auch für den Fremdling. Er musste auch in der Bibel unterrichtet werden. Er musste wissen, was Gott von den Menschen nach dem Gesetz verlangt. Das waren also die Pflichten des Ausländers in Israel. Es gab also nicht einen separaten Religionsunterricht. Nun haben wir eine Ausländerin als Beispiel in den späteren Schriften, die den wahren Gott suchte. Ruth. Wir lesen Ruth 2, Vers 10. Ein wunderbares Beispiel. Sie bezeichnet sich als Fremde, ist nach Israel gekommen, und Boas gegenüber sagt sie, ich lese, da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin. Also ein schönes Beispiel, wie Boas sich gegenüber einer Ausländerin verhalten hat. Und ihr Wunsch im Blick auf Gott wird beschrieben in Kapitel 1, Vers 16. Ihre Schwiegermutter wollte in Moab, in Jordanien, sie zum Dableiben bewegen, aber Ruth wollte unbedingt nach Israel. Aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Dann wird in Hesekiel 44,9 von dem Fremden gesprochen, der sich Gott nicht unterstellen will. Das ist nun der Gegensatz zu Ruth. So spricht der Herr der Ewige, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleisch, von allen Söhnen der Fremde, welche inmitten der Kinder Israel sind, soll in mein Heiligtum kommen. Also im Blick auf jemand, der sich diesen Gesetzen für den Fremdling in Israel nicht anschließen will, gibt es einen Ausschluss vom Gottesdienst. Dann Psalm 144. Da finden wir das negative Bild des Ausländers. Der Ausländer als Gefahr. 44, Vers 7. David betet: Strecke deine Hände aus von der Höhe, reiße mich und errette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremde. Vers 11. Reiße mich und errette mich aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Eitelkeit redet und deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. Also es gibt beides. Der Ausländer, der Gott sucht, der sich Gott unterstellen will, der sich auch in Israel einfügen will, aber dann gibt es auch den Fremden, der als Gefahr, als potenzielle Gefahr gesehen wird oder als wirkliche, direkte Gefahr. Ein nächster Punkt schließt eigentlich wieder an dem, was wir am Anfang hatten, an. Die Fremdingschaft der Patriarchen und des Gesetzgebers Mose. Ja, schon lange vor dem Aufenthalt Israels in Ägypten waren ja die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob Fremde im Land Kanaan. Das wird betont in 2. Mose 6, Vers 4. Und Mose, bevor er Volksführer geworden war, lebte er 40 Jahre in der Wüste als Hirte in Midian. Und in 2. Mose 2, 22 und 18, Vers 3 wird Mose beschrieben, wie er eben als Fremdling dort gelebt hatte. Also bereits die Patriarchen, bereits Mose wussten, was es heißt, ein Leben jahrzehntelang als Fremdling zu führen. Und diesen, den Nachkommen dieser Stammväter, hat Gott dann diese Gesetze gegeben im Blick auf das Verhalten, dieses gerechte Verhalten gegenüber Fremdlingen. Nun wird uns natürlich deutlich, dass wir all diese Anordnungen nicht eins zu eins auf die Schweiz übertragen können. Und zwar warum? Weil Israel unter dem Gesetz vom Sinai war eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Die Schweiz ist keine Gottesherrschaft. Die Schweiz hat christliche Wurzeln, aber sie war nie in dem Sinn ein von Gott regiertes Land und Volk. Das Gleiche für Deutschland. Also würde man sagen, das sollte man alles eins zu eins übertragen, dann müssten wir zum Beispiel auch die ganze Wirtschaftsform verändern. Denn die Wirtschaftsform Israels war ein Kapitalismus, der jeglichem Kapitalismus bei uns hoch überlegen ist und war ein Sozialstaat, der jeglichen Sozialismus in den Schatten stellt. Nicht wahr? Jeder Israelite hatte ja vom Gesetz her Recht auf Grund und Boden. Also Gott wollte das Privateigentum. Wenn die Kommunisten gesagt haben, Eigentum ist Diebstahl, dann ist das eine Lüge. Gott will den Privatbesitz und schützt ihn auch. Darum wird in den 10 Geboten gewarnt, du sollst nicht stehlen. Gott schützt das Eigentum. Gott will das Eigentum. Aber es war so, dass zwar jemand, der durch Krankheit oder durch Schicksalsschläge verarmte, sein Land jemand anderem verkaufen konnte. Doch nur so, dass alle 50 Jahre im Erlassjahr musste der verlorene, verkaufte Besitz wieder an die ursprüngliche Familie zurückkommen. Dadurch war es unmöglich, dass sich Großgrundbesitzer beliebig vergrößerten, während die Massen verarmten zu einem Proletariat. Denn die Großgrundbesitzer waren also ganz klar eingeschränkt und kamen wieder zurück auf das normale Niveau, spätestens nach 50 Jahren. Und so war also all dieser Exzess des Kapitalismus bei uns, einige wenige besitzen fast alles, das war nach dieser Gesetzgebung gar nicht möglich. Und es war auch nicht möglich, dass eben ein Proletariat entstand, denn die Familien waren so geschützt, dass sie immer wieder zu ihrem Grundbesitz zurückkommen konnten. Es gab weitere Anweisungen. In Israel war es verboten, Zinsen zu nehmen. Nicht nur Wucher war verboten, sondern auch Zinsen. Geld musste zinsfrei geliehen werden. Ja, sollen wir das auf die Schweiz übertragen? Ja, gezwungenermaßen sind wir heute fast so weit, weil die Zinssätze so tief sind. Aber nur um zu sagen, das ist ein ganzes Paket, das Gesetz vom Sinai für Israel, für diese Gottesherrschaft, umfasst alle Gebiete, also der Wirtschaft, des sozialen Lebens, der Politik und so weiter. Nun, nur Israel ist das auserwählte Volk und nur mit Israel hat Gott diesen Bund geschlossen. Aber andere Nationen, die unter den Einfluss der Bibel gekommen sind, im Lauf der vergangenen 2000 Jahren, sie hatten die Möglichkeit, ihre Gesetze nach Grundprinzipien, nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, die Gott in seinem Wort zeigt, eben zu regeln, beziehungsweise nicht zu regeln. Und gerade heute, wo es zu so gewaltigen Völkerwanderungen gekommen ist, nach Europa, sind natürlich all diese Gesetze über die Rechte und auch die Pflichten des Ausländers eben wichtige Dinge, die es zu bedenken gilt. Und wir sehen, wir haben vielleicht rein schon beim Durchlesen jetzt gemerkt, in welchen Bereichen zum Beispiel unsere Gesetzgebung völlig versagt hat. Also dass sehr oft nur die Rechte betont werden, aber die Pflichten überhaupt nicht. Aber Gott will immer beides. Ja, jetzt ist 11 Uhr, wir machen Pause bis 9:15 und dann gehen wir zum Rest. Noch einen kurzen Nachtrag. Wir haben gesehen, wie das Schweizer Recht oder das deutsche Recht in verschiedenen Punkten übereinstimmt mit biblischer Rechtsprechung, gerade was zum Beispiel das Recht vor Gericht anbetrifft. Da gibt es auch bei uns nicht zwei verschiedene Arten von Rechtsprechung. Aber gerade im Bereich der Pflichten, da mangelt es bei uns ganz gewaltig. Und wenn man bedenkt, in Europa gibt es heute etwa 40 Millionen Muslime. 40 Millionen. Es wird aus der muslimischen Welt auch ermutigt dazu, nach Europa zu gehen und Mischehen einzugehen. Und zwar nach muslimischem Recht sind dann die Kinder sofort Muslime. Die Frauen kippen dann nach Jahren oft. Umgekehrt ist es aber verboten, zum Beispiel ein türkisches Mädchen darf nicht einen Nicht-Muslimen heiraten. Denn nach islamischem Recht wäre diese Ehe nicht rechtsgültig. Und auf diese Weise, sagt man, kann der Dschihad, also die Bemühung, den Kampf zur Verbreitung des Islams auch ausgelebt werden. Ich empfehle das Buch von Udo Ulfkotte, Krieg in unseren Städten. Das ist ein Hochschuldozent aus Deutschland für Terrorabwehr. Und er zeigt darin die ganzen Netzwerke auf in den deutschen Städten, Großstädten. Er nennt genau die Namen der verschiedenen Vereine und Organisationen und zeigt, wie sie verknüpft sind. Er nennt auch ganz bestimmte Namen und Adressen. Das kann er auch so machen. Aber das deutsche Recht greift so wenig in dieser Problematik, obwohl es sich um ein Terrornetzwerk handelt. Man kann nichts dagegen tun. Aber er als Spezialist, der Zugang hat auch zu den geheimen Dokumenten, kann doch wenigstens sagen, wir wissen alles über euch. Nur man kann nichts machen. Also sehr eindrücklich. Aber wenn man bedenkt, gerade diesen Punkt, den wir hatten, dass der Ausländer immer mehr darüber hinauskommt, während der Eingeborene immer tiefer sinkt, 5. Mose 28, dann, wenn Israel sich abwendet vom Wort Gottes, ist natürlich ganz eindrücklich in unserer Situation. Ein ehemals sogenannt christliches Europa, wo aber auch christliche biblische Grundsätze gegolten haben, das ist heute so verändert, dass wir von einem nachchristlichen Europa sprechen müssen, wo ganz bewusst all diese moralischen Barrieren, die die Bibel geliefert hatte, über Bord geworfen sind. Nun, da kann man doch eine Parallele ziehen, wie Gott quasi die islamische Gefahr als ein Gericht, als eine Geißel für Europa benutzt. Und Ulfkotte schreibt, in den vergangenen Jahren gab es in Deutschland so ein geheimes Abkommen mit den Islamisten. Ihr macht keine Terroranschläge und wir lassen euch gewähren. Und so ist in Europa auch nicht viel geschehen bisher. Und seit dem 11. September 2001, im Moment war Europa erschüttert, aber danach haben sie sich zurückgelehnt und gesagt, ja, das ist nur Amerika, die sind mit Israel zusammen, das hat mit uns nichts zu tun. Aber Ulfkotte schreibt, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Spätestens seit Djerba, diesem Attentat in Nordafrika, wo deutsche Touristen getötet wurden, muss man sagen, diese Zeit des geheimen Abkommens ist vorbei. Das kommt alles noch. Aber wenn wir zurückschauen, auch als der Islam entstanden war im 7. Jahrhundert, war das eine schreckliche Geißel Gottes gegen ein völlig verkommenes Christentum. Und große ehemals christliche Gebiete wurden so durch den Islam ausgelöscht. In ihrem Zeugnis. Wenn sie überhaupt noch ein Zeugnis hatten. Und das Gleiche sehen wir dann später. In der Zeit der Reformation war der Islam wieder eine Bedrohung für Europa. Und auch das war eine Geißel Gottes, aber damals zugunsten der Evangelischen. Denn der Kaiser wurde damals abgehalten, seine Konzentration auf die Reformation zu richten, weil die türkische Gefahr viel größer war. Und so konnte sich die Reformation in Europa über längere Zeit wunderbar entwickeln. Also da war die islamische Gefahr gewissermaßen eine Geißel für ein evangelisches Europa. Aber heute ist die Situation so, dass Europa sich entchristianisiert hat und Gott benutzt das wieder als Plage. Aber genau nach dem Prinzip von 5. Mose 28, dass der Ausländer schließlich zu Gefahr werden kann. Aber das ist alles nur eine Seite. Wir werden dann auch ganz positive Seiten sehen unserer heutigen Situation. Aber zuvor gehen wir zu Punkt 1.5, die Entstehung der verschiedenen Völker und Sprachen. Das ist ja eine große Frage, woher kommen die Völker und Sprachen? Dieser Gedanke oder diese Frage hat im alten Griechenland sogar wesentlich die Philosophie ins Leben gerufen. Man hat sich gefragt, warum gibt es so verschiedene Stämme und Barbaren und warum gibt es verschiedene Sprachen? Und das hat zum Nachdenken angeregt und hat die griechische Philosophie zu einem wichtigen Teil motiviert, dass sie entstehen konnte. Nun, der Mensch kann diese Frage gar nicht beantworten, ohne göttliche Offenbarung. Aber die Bibel zeigt uns, nach der Sintflut hat die Urgesellschaft, die Nachkommen Noahs, sich im Südirak versammelt. Sie wollten einen Machtblock bilden in Rebellion gegen Gott. Der Turm von Babel war das Wahrzeichen. 1. Mose 11. Gott hat dieses Unterfangen beendet durch das Gericht der Sprachenverwirrung. Gott hat also diese Ursippen in Babel aufgesplittert in verschiedene Sprachgruppen, sodass sie nicht mehr zusammenbleiben konnten, sondern sich aufteilen mussten. So entstanden gewaltige Völkerwanderungsbewegungen, die ersten nachsintflutlichen Völkerwanderungen. Das alles wird uns beschrieben in 1. Mose 10 und 11. In 1. Mose 11 wird also die Geschichte vom Turmbau berichtet, 1 bis 9. Und Kapitel 10, das ist die sogenannte Völkertafel. Da werden Noah und seine Söhne aufgeführt und wieder deren Söhne im ganzen 70 Namen. Und von da aus, von all diesen Vorfahren her, hat sich schließlich die ganze Erde, alle 5 Kontinente, bevölkert. Wichtig, in Apostelgeschichte 17,26 wird von Paulus klar gemacht, wie Gott die Hand auch in den Völkerwanderungen drin hatte. Ich lese Apostelgeschichte 17,25. Wo es heißt über Gott, den Herrn des Himmels und der Erde, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, damit sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Also hier wird gezeigt, dass Gott die Völkerwanderung geführt hat, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Sie wollten sich konzentrieren an einem Ort, die ganze Weltgemeinschaft. Aber Gott wollte die Zerstreuung, Gott wollte die Aufsplitterung in Völker und verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Also auch im Verlauf der Geschichte waren die entstandenen Grenzverläufe nicht einfach das Zufallsprodukt der Geschichte, sondern Gottes aktive Leitung war mit darin. Das ist ganz wichtig. Oder da kann man in den verordneten Zeiten kann man zunächst mal sehen die verschiedenen Perioden von der Jahreszeiten, Regenzeiten, Trockenzeiten. Und dann natürlich auch verschiedene Perioden im Ablauf der Völkergeschichte. Alles in Gottes Hand. Ja, und so kann man also sagen, 1. Mose 10, die Völkertafel, ist Gottes Dokument für die Weltmission. Gerade bevor dann am Schluss von 1. Mose 11 die Bibel auf Abraham zu sprechen kommt, auf den Stammvater Israels, und im Weiteren geht es dann ganz zentral um das auserwählte Volk Israel, steht da dieses Dokument mit den 70 Namen. Und dieses Dokument will deutlich machen, Gott hat die Völker dieser Welt nie vergessen. Wenn er Israel auserwählt hat, so nicht, weil die anderen Völker nichts bedeuten würden, sondern Israel war auserwählt, um schließlich ein Segen zu werden für alle Völker. 1. Mose 12, Vers 3. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und zwar dadurch, dass schließlich der Messias aus dem auserwählten Volk kommen sollte, aber er sollte ein Licht sein für alle Völker. Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Vertriebenen Israels zurückzubringen. Ich habe dich gesetzt zum Licht der Nationen, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Das ist Gottes messianisches Programm durch das auserwählte Volk hindurch. Darum, ich liebe die Völkertafel. Ich liebe 1. Mose 10. Es ist Gottes Dokument. Die Völker der Welt sind in meinem Herzen eingeschrieben. Und sie sind nicht vergessen. Auch wenn Gott sie für lange Perioden ihre eigenen Wege gehen ließ. Was wir weiter sehen aus 1. Mose 11, Gott ist der Urheber der Sprachen. Die Evolutionisten, die wollen uns weismachen, dass die Sprachen entstanden seien aus irgendwelchen Grunds- und Urlauten. Aber sie können uns nicht erklären, warum die ältesten Sprachen, die wir überhaupt kennen, derart hochkomplex sind. Und weshalb sie im Lauf der Zeit diese Komplexität in der Formenlehre verlieren. Zum Beispiel Babylonisch, Akkadisch. Das können wir verfolgen bis vor 4500 Jahren zurück, nach der offiziellen Zeitrechnung. Und als ich Altbabylonisch gelernt habe, da musste ich für ein Verb gegen 1000 Formen auswendig lernen. Ja? Und im Französischen haben wir 40 Formen. Der Rest ist alles Umschreibung mit Haben und Sein. Im Schweizerdeutschen haben wir weniger als 30 Formen. Im Englischen sind es 5 Formen. Ja? Die man kombinieren kann mit to have und to be. Das ist doch eindrücklich. Und man kann aber auch zeigen beim Babylonischen, dass es über die Jahrtausende hinweg, man kann Babylonisch verfolgen bis ins Jahr 70 nach Christus, wie da die Formen verloren gegangen sind im Laufe der Zeit. Nicht der Aufbau dieser Formen. Nun bitte, wie sollen die Sprachen entstanden sein? Ich habe das ja in meinem Buch, das es wahrscheinlich auf dem Büchertisch auch gibt, Entstehung und Entwicklung der Sprachen gezeigt. Das ist ein Tiefschlag für die Evolutionslehre. Denn es zeigt uns, wir Menschen sind nicht die Erfinder unserer eigenen Sprache. Und noch etwas, im 19. Jahrhundert, als man die eingeborenen Völker noch nicht so kannte, hat man gedacht, in Afrika spricht man ganz primitive Sprachen. Oder überhaupt quasi in der dritten Welt. Und dann hat die Erforschung der eingeborenen Sprachen gezeigt, dass viele eingeborene Sprachen sogar komplexer sind als unsere europäischen Sprachen. Ja bitte, wieso haben diese Völker so komplexe, wunderbar logisch konzipierte Sprachen und sie wissen Dinge, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie wissen? Das haben sie nicht selber gemacht. Also Gott ist der Urheber der Sprachen. Das wird uns in 1. Mose 11 bezeugt und das können wir nachvollziehen, wenn wir die Sprachen der Welt studieren. Der Messias aus Israel sollte, wie gesagt, die Quelle des Segens werden nun für alle diese Völker und Sprachen. 1. Mose 12, Vers 3, 22, Vers 18. Gott hat ein Programm der Rettung der Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Da möchte ich lesen aus Offenbarung 5, wo die 24 Ältesten, sind Priester und Priesterkönige, sie repräsentieren alle Erlösten im Himmel, die Priester Gottes sind. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Darum, die 24 Ältesten haben goldene Kronen und weiße Priestergewänder. Sie sind Priester und Könige. Sie repräsentieren alle Erlösten aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Wichtig, es heißt nicht alle Stämme, Sprachen, Völker und Nationen. Es gibt keine Allversöhnung. Aber aus jedem Stamm, aus jeder Sprache gibt es Erlöste. Werden wir in der Ewigkeit einmal sehen. Das entspricht Gottes Grundabsicht, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Liebeswille. 1. Petrus 3, Vers 9, kehrt das um. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Also Gott hat die ganze Welt im Blick, wenn es um sein Heil geht. Obwohl nur der gerettet wird, der das Opfer Christi in Anspruch nimmt, der seine Schuld vor Gott bekennt und bereut. Nun sehen wir unter diesem Hintergrund die Bedeutung des Sprachenredens in der Zeit der Apostel. Apostelgeschichte 2, am Pfingsttag, die Jünger Jesu konnten alle möglichen damals gesprochenen antiken Sprachen und Dialekte sprechen. Also nicht nur Sprachen, sondern sogar Dialekte. Das heißt also, die konnten sogar den richtigen Klang sprechen. Es ist ja so, wenn man eine Fremdsprache spricht, gut, wir staunen über jeden Ausländer, der so schön geschliffen Schriftsprache sprechen kann. Aber wenn ihr dann Zürichdeutsch sprechen kann, das ist dann erst recht beeindruckend. Das ist besonders, besonders schwierig, da wirklich den richtigen Klang zu erwischen. Aber das haben die gemacht, die haben sogar in den richtigen Dialekten gesprochen. Das war also nicht ein Babbeln und unartikuliertes Lallen. Dann Apostelgeschichte 10 und 19 finden wir das Sprachenreden wieder. Und in 1. Korinther 14, 21 wird gesagt, was Gott damit wollte. 1. Korinther 14, 21. Es steht in dem Gesetz geschrieben. Und nun kommt ein Zitat aus Jesaja 28, 11. Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Also Gott hatte schon alttestamentlich vorhergesagt, er wird einmal zu Israel sprechen in anderen Sprachen. Das ist am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 geschehen. Da kamen die Juden aus dem ganzen Land und viele aus dem Ausland nach Jerusalem zum vorgeschriebenen Tempelfest. Und da wurden sie überrascht durch diese Sprachen. Paulus erklärt nun, Vers 22. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Das war also ein Zeichen für das ungläubige Israel, um ihnen deutlich zu machen, jetzt wird Gott aufhören. Du durch eine Sprache, durch Hebräisch, zu diesem einen Volk zu sprechen. Gott hat nun ein Programm, um durch alle möglichen Sprachen zu der ganzen Welt zu sprechen. Aber es wird hier gesagt, es ist ein Zeichen. Also Gott wollte nicht auf diesem Weg die ganze Menschheit erreichen, sonst hätte man die ganze Bemühung durch Wycliffe, Bibelübersetzung und so weiter, hätte man auf der Seite lassen können. Denn wenn man einfach übernatürliche Sprache kann und dann kann man eine neue Bibelübersetzung aufschreiben in der richtigen Sprache, perfekt alles, grammatikalisch, ohne Fehler. Gott kann das ja. Aber so ist es nicht gegangen. Sondern in jahrelanger, mühsamer Aufopferung und Arbeit muss eine Bibelübersetzung hergestellt werden. Aber damals war das das Zeichen, dass Gott eben nun alle Sprachen erreichen will. Das gibt das Programm Gottes Wort in allen Sprachen. Man könnte ja sagen, ja, die sollen doch Englisch lernen oder Französisch. Ja, wieso diese Mühe in alle möglichen kleinen Sprachen von sagen wir, manchmal Stämmen von nur 200 Leuten. Warum diese Mühe? Nun, Gott will sein Wort den Menschen in der Sprache ihres Herzens bringen. Also hier haben wir biblisch verankert das Programm für die Bibelübersetzungsarbeit. Und bedenken wir, um 1800 war die Bibel übersetzt in etwa 70 Sprachen. Dann kam die Zeit der großen Erweckung in Nordeuropa und Nordamerika. 1830 gab es Bibelübersetzungen in etwa 157 Sprachen. Das heißt, in diesen 30 Jahren, wo man die Weltmission wieder neu entdeckt hat aus der Bibel, hat man auf dem Gebiet mehr geleistet als in den 1800 Jahren zuvor. Und heute, und das ist doch schön, trotz allem Niedergang in der Christenheit, ist die Bibel übersetzt, wenigstens Teile davon, in 2300 Sprachen. Und es gibt auf Kassetten Botschaften des Evangeliums in über 5000 Sprachen und Dialekte. Großartig. Das entspricht genau diesem Programm. Gottes Wort in allen Sprachen. Also es war nur ein Zeichen. Deshalb müssen wir heute mit viel Anstrengung Sprachen der Ausländer lernen. Wir können also nicht auf ein Wunder warten. Wir müssen die Sprachen lernen. Nun, ein Wort noch zu Mission im Alten Testament und im Neuen Testament. Da mag jemand sagen, ja, aber das gibt's gar nicht. Mission im Alten Testament, das ist nur neutestamentlich. Falsch. Es ist eine andere Art von Mission. Es ist im Alten Testament die Mission, die man umschreiben könnte als zentripetale Mission. Während im Neuen Testament ist es eine zentrifugale Mission. Ich erkläre. Wenn man an einem Seil angebunden einen Stein so um sich herum schwingt, dann spürt man eine Kraft, der Stein möchte entfliehen aus der Umklammerung. Und wenn man ihn loslässt, tatsächlich fliegt er davon. Dem sagt man Fliehkraft. Das ist also die sogenannte zentrifugale Kraft, die Kraft nach außen. Nun, in der Physik lernt man, dass da aber auch eine Kraft wirkt nach dem Zentrum hinein, dass das sogar die eigentliche Kraft ist. Die Fliehkraft dann in Scheinkraft. Aber lassen wir das. Eine Kraft, die zum Zentrum zieht, das ist die alttestamentliche Mission, die sagt den Völkern, kommt nach Jerusalem und lernt den Gott des Himmels kennen. Während die neutestamentliche Mission sagt, geht zu allen Völkern. Wir wollen das genauer anschauen. 1. Könige 8, die Einweihung des Salomonischen Tempels. Vers 41 im Gebet des weisen Königs Salomo. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt er aus fernem Land um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen. und einer starken Hand und einem ausgestreckten Arm. Kommt er und betet gegen dieses Haus hin, so höre du im Himmel, der Städte deiner Wohnung und tue nach allem, um was der Fremde zu dir rufen wird. Auf dass alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dieses Haus, welches ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Der Tempel in Jerusalem, dieser eine Tempel als Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt, sollte ein Zeugnis sein für die Völker bis in die Ferne. Die Königin von Sheba, die aus dem Jemen gekommen ist, also ganz unten aus dem Stiefel der saudischen Halbinsel, ist so ein Paradebeispiel einer Fremden, die gehört hat von Gottes Namen in Jerusalem. Und sie ist gekommen zum Salomo-Tempel und konnte dort alle ihre Fragen loswerden. Dann haben wir in Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 die Geschichte von dem Finanzminister aus Äthiopien. Der ist nach Jerusalem gekommen, um dort den wahren Gott anzubeten. Da finden wir in leichter Überschneidung mit der bereits begonnenen neutestamentlichen Mission, Apostelgeschichte 2, immer noch das Zentripetale. Jemand kommt, um in Jerusalem den wahren Gott kennenzulernen, und er ging nach Hause mit einer Bibelhandschrift. Und gerade vor 2000 Jahren gab es viele Heiden, die sind nach Jerusalem gekommen, um dort den wahren Gott kennenzulernen. Also in der ganzen alten Welt war das Wunder des Tempels ein Begriff. Und so kamen viele aus dem Ausland. Ich möchte noch verweisen auf Johannes 12, wo es um Griechen geht, die nach Jerusalem zum Fest gekommen sind. Und schließlich Jesus begegneten. Johannes 12, Vers 20 und folgende. Das ist diese zentripetale Mission. Gott lädt die Menschen ein, zu kommen. Ich möchte das noch mit Jesaja 45 unterstreichen. Vers 21. Tut kund und bringt herbei. Ja, beraten mögen sie sich miteinander. Wer hat dieses von alters her hören lassen? Vorlängst ist verkündet. Nicht ich, der Herr? Es geht darum, Gott zeigt den heidnischen Völkern, von Prophetie habt ihr keine Ahnung. Das gibt's bei euch gar nicht, in euren Religionen. Echte Prophetie. Kontrolliert mal, wer hat früher das vorausgesagt und dann ist es ganz genau so in Erfüllung gegangen? Also das gibt's nur da. Nicht ich, der Herr, und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Kommt, wendet euch zu mir. Das ist die zentripetale Mission des Alten Testaments. Und in Verbindung mit dem Volk Israel müssen wir noch bedenken, Israel war lange Zeit in Ägypten. Und so hatten sie dort Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein für den einen wahren Gott unter den Ägyptern mit all ihren, furchtbaren Göttern. Dann später sind die 10 Stämme Israels nach Assyrien deportiert worden, also bis gegen Zentralasien. Und auch da haben sie den Glauben an den einen Gott der Bibel weitergeben können. Und etwas später kam es zur babylonischen Gefangenschaft. Die Juden wurden nach Babylon verfrachtet. Manche gingen nach einigen Jahrzehnten wieder zurück, aber viele blieben. Und die Juden haben sich dann im ganzen persischen Reich haben sie sich ausgeweitet. Und so kam die Botschaft für den einen wahren Gott bis eben in viele zentralasiatische Gebiete. Und so kann man auch denken, dass zum Beispiel auch Thailand und solche Länder bereits einen Kontakt hatten mit der Botschaft des Gottes der Bibel. bis nach Indien. Und auch in der Zeit des Kommens des Herrn Jesus gab es viele Juden, die Handel trieben im ganzen Mittelmeergebiet. Es gab auch überall Synagogen, sehen wir in der Apostelgeschichte. Und da war diese Kenntnis des einen Gottes weit verbreitet. Und es gab sogar ab dem 3. Jahrhundert vor Christus eine Übersetzung in die Weltsprache. Das Alte Testament auf Griechisch. Das sind also alles auch schon zentrifugale Wirkungen der Mission bereits im Alten Testament, obwohl dort das Zentripetale, das Zentrale sein sollte. Aber neutestamentlich wird das nun völlig geändert. Ich lese den Missionsauftrag des Auferstandenen in Matthäus 28 und verweise auf all die parallelen Aufträge in Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 und dann Apostelgeschichte 1, 8. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ein klarer Auftrag. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das Missionsdokument aus 1. Mose 10 ist nicht untergegangen. Nicht in der Bedeutungslosigkeit verkommen. Gott hat diesen Plan, alle Völker zu erreichen. Nun, heute gleicht die Evangelisationssituation in Europa wieder mehr und mehr der zentripetalen Mission, indem nämlich Millionen aus der Welt zu uns kommen. Ausgerechnet zu uns, die gehen nicht nach China. Gut, dort hätten sie auch viele Christen. Oder sie gehen nicht in die islamische Welt. Warum wandern die nicht in die islamische Welt aus? All die Völker aus der dritten Welt, die irgendetwas suchen oder auch Sicherheit suchen, sie kommen nach Europa. Und da können wir ihnen das Evangelium weitergeben. Sie sind unsere Nachbarn geworden. Wir müssen gar nicht nach Saudi-Arabien ausziehen, oder nach in den Libanon oder nach Jordanien. Die Leute kommen zu uns. Also da müssen wir sehen, die Situation heute ist für uns als bibeltreue Christen eine besondere Chance für die Mission. Wir sollten also im Ausländer gerade die von Gott in seiner Souveränität, wie er mit den Völkern handelt, gegebene Chance sehen, um Menschen zu erreichen. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel Muslime sich viel einfacher bekehren hier als in ihrem Umfeld, wo sie oftmals dann mit dem Tod rechnen müssen, wenn sie zum Glauben kommen. Da haben sie bei uns viel mehr Sicherheiten. Und darum ist es eine von Gott gegebene Chance, dass wir die frohe Botschaft von diesem Gott der Liebe, der in seinem Sohn das Problem unserer Schuld gelöst hat, bringen. Nun gehen wir weiter zum letzten Hauptpunkt, die Ausländer im Neuen Testament. Hebräer 13, Vers 1. Die Bruderliebe bleibe, der Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hier haben wir das Wort Gastfreundschaft, griechisch Philoxenia. Das bedeutet ganz wörtlich Liebe zu Fremden. Also die Xenia heißt einfach die Ausländerin, die Fremde. Dieser Mädchenname. Philoxenia, Liebe zu Fremden. Im Altgriechischen hat dieses Wort die allgemeine Bedeutung bekommen, Gastfreundschaft. Also nicht unbedingt Fremde, sondern das können auch Bekannte sein. So zum Beispiel in 1. Petrus 4. Das war der übliche Gebrauch. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Gegeneinander. Da geht es also nicht darum, speziell um die Fremden, ja? Obwohl das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung Liebe zu Fremden besagt. Aber in Hebräer 13 klingt die Etymologie, die Wortherkunft ganz klar durch. Denn hier wird gesagt, der Philoxenia vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das spielt an auf 1. Mose 18, wo Abraham diese drei Fremden aufgenommen hatte. Wobei zwei waren Engel. Der eine war der Herr in Menschengestalt. Dann 1. Mose 19, diese zwei Engel, der Herr nicht, diese zwei Engel gingen zu Lot nach Sodom und er hat sie, diese Fremden, aufgenommen und sich für sie eingesetzt, ihre Rechte geschützt. Das war Philoxenia, Liebe zu Fremden. Also in dieser Stelle ist das ganz klar im Vordergrund, die Fremden. Ein neutestamentliches Gebot der Gastfreundschaft, der Philoxenia vergesst nicht. Der Liebe zu Fremden vergesst nicht. Nächster Punkt, Johannes 4, dieses wunderbare Gespräch des Herrn mit der samaritanischen Frau. Es wird dort betont, dass Juden und Samariter keinen Verkehr pflegten. Das hatte seine guten Gründe. Aber der Herr spricht trotzdem mit dieser Frau. Und zwar so, dass sie merkt, ich bin etwas wert. Ich habe eine Existenzberechtigung, denn ich kann diesem Fremden etwas bieten. Johannes 4, Vers 7. Es kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Da sagte die samaritanische Frau, spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Also der Herr hat gezeigt durch dieses Beispiel, wie wir mit Fremden umgehen sollen. Und hier in diesem Beispiel sogar jemand, der wirklich in der Sünde gelebt hatte. Sie war 5-mal verheiratet, dann lebte sie im Konkubinat mit dem 6. Mann. Aber wie der Herr an sie herangeht und den heiklen Punkt nicht vorwegnimmt, sondern zuerst ihr eine Sicherheit gibt, dass sie geachtet ist. Und erst später kommt er dann auf ihre Probleme zu sprechen, aber auch auf so feine Art, der sagt, rufe deinen Mann und komm hierher. Dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Der Herr hat das so wunderbar als Beispiel uns gegeben, eben einen Umgang mit einer Fremden, dann der Umgang als Mann mit einer fremden Frau und weiter der Umgang mit einer Frau, die moralisch tief gefallen war. Wir können so viel lernen daraus. Lukas 4, 25, der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth nach der Tora-Lesung durch den Chazan, den Vorsänger, kam es zur Prophetenlesung. Und da konnte irgendjemand aus der Synagoge als Mann diese Lesung vornehmen. Der Herr Jesus las vor aus Jesaja 61. Und dann sagt er, das ist heute erfüllt. Alle staunen über diese Worte der Gnade. Und schließlich predigt der Herr über diese Stelle, Vers 24, Lukas 4, 24. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seinem Vaterland angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur nach Sarepta in Sidonia, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit Elisas, des Propheten, in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Der Herr bringt zwei Beispiele aus dem Alten Testament, wo deutlich wird, wie Gottes Gnade die Grenzen Israels gesprengt hat. Im einen Fall geht es um eine Libanesin, Sarepta, die Witwe in Sarepta in Sidonia. Und im anderen Fall geht es um einen syrischen General, Naaman, der Syrer. Die Reaktion: und alle wurden von Wut erfüllt in der Synagoge, als sie dies hörten. Und sie wollten den Herrn töten. Aber hier zeigt er den Grundsatz, er ist als Messias gekommen und die Gnade, die er bringt, sprengt die Grenzen Israels. Nach dem alttestamentlichen Beispiel von Elia und Elisa. Und was die Hörer in der Synagoge kennzeichnete, war der Jona-Komplex. Jona sollte in den Nordirak, nach Assyrien, nach Ninive gehen, um Gottes Botschaft zu bringen. Aber er wollte nicht, dass die Gnade bekommen. Darum ist er nach Spanien geflohen. Sein Auftrag war im Osten, aber er floh in den Westen. Aber Gott hat ihn schließlich dazu gebracht, doch nach Ninive zu gehen. Aber als er dann sah, dass Gott sich erbarmt über diese Ausländer, da war bitterböse und Gott zeigt ihm, dass ein Gott ist, der gnädig ist, eben auch über die Fremden. Also sein Problem war ein Jona-Komplex und den hatte man auch da in Nazareth und den können wir auch heute mit uns herumführen. Möglichst nur die Leute, mit denen wir vertraut sind, nicht über unseren Kreis hinaus. Dann Lukas 17, 1-19. Die 10 Aussätzigen, die geheilt wurden, nur einer kommt zurück und dankt. Und das war ausgerechnet ein Samaritaner. Das wird wieder im Lukas-Evangelium so betont, wie die Gnade über die Grenzen Israels hinausgeht. Das kommt auch nur im Lukas-Evangelium vor, diese Geschichte. Und 1. Timotheus 5, Vers 10, da werden die Voraussetzungen genannt, um als Witwe in den Genuss der Sozialkasse der Gemeinde zu kommen. Interessant, oder? Es gibt neutestamentlich die Einrichtung der Sozialkasse in der Gemeinde für Witwen. Und wann hat man Ansprüche auf diese Rente? Wir lesen 1. Timotheus 5, Vers 10. Eine Witwe werde verzeichnet, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Eines Mannes Frau war, ein Zeugnis hat in guten Werken, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen, aber weise ab. Und so weiter. Also, man kommt nicht automatisch in den Genuss dieser Sozialversicherung, sondern man muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Also das Alter, aber auch wie sie früher gelebt hat. Und unter anderem, wenn es heißt, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt hat. Also wenn sie Liebe zu Fremden ausgelebt hat, dann hat sie Anspruch. Und die anderen, die sollen verhungern? Natürlich nicht. Die Gemeinde hat auch eine Aufgabe im Blick auf solchen, die in Not sind. Des Wohltuns und des Mitteilens vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Hebräer 13, Vers 15. Und des Wohltuns, das meint Unterstützung von Armen. Des Mitteilens, da geht es mehr um Mission und so weiter. Aber da kann man nicht sagen, man hat einen Anspruch drauf. Da kann nicht jemand sagen, ja, ich brauche die Unterstützung, bitte. Ich bin nicht auf euer, auf euer, auf eure Nächstenliebe angewiesen, sondern ich habe einen Anspruch. Das kann man nur sagen, wenn diese Voraussetzungen da sind. Das ist die Meinung. Übrigens, unser ganzer Sozialstaat, und für Deutschland wäre das die Lösung für das Problem, das Sie heute haben. Sie wissen ja nicht mehr, woher Sie das Geld kriegen sollen. Ja, da wäre es. Der Sozialstaat gibt einfach Geld ohne Vorbedingung. Es kommt nicht darauf an, wie jemand gelebt hat, was er getan hat. Jeder hat Ansprüche, Rechte. Und die biblischen göttlichen Linien sind ganz anders. Um ein Recht so geltend zu machen in der Sozialversicherung, muss auch ein bestimmtes Leben gelebt worden sein. Und sonst ist es Hilfe eben aus Nächstenliebe. Aus reiner Nächstenliebe, meine ich. Ja, und dann noch ein letzter Punkt, das Problem des Volkscharakters. Gibt es das? Paulus gibt Anweisungen in Titus 1 für Älteste in den Gemeinden, die Titus in seinem Auftrag einsetzen musste. Und dann wird erklärt, Vers 12, es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten und so weiter. Also, Paulus sagt zu Titus, es ist nötig, dass es Älteste gibt in den verschiedenen Gemeinden. Dass es also eine Autorität in den örtlichen Gemeinden gibt. Eine Gemeinde ist ja auch eine Gemeinde, wenn sie keine Ältesten hat. Auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, hat Paulus verschiedene Gemeinden gegründet. Und erst, als er dann wieder zurückkam, sie zum zweiten Mal besuchte, hat er zusammen mit Barnabas Älteste eingesetzt. Übrigens nicht die Gemeinde hat das gemacht, sondern in apostolischer Autorität Paulus mit Barnabas. Und hier Titus im Auftrag des Apostels Paulus. Nun, auf der Insel Krete war es besonders wichtig, dass es Älteste hatte, denn es gibt eben hier ein Problem vom Volkscharakter her und die Leute müssen da gut klar geführt werden. Und Paulus sagt, es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, und da zitiert er Epimenides. Das ist ein antiker Schreiber, den wir kennen, aus der Zeit um 600 vor Christus. Epimenides hat das in seinen Werken tatsächlich geschrieben. Kreter sind immer Lügner, und er selber war ein Kreter. Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Die Leute auf Kreta sind schwierige Leute. Und darum ist es wichtig, dass die eben in der Gemeinde ganz klare Führung haben durch Älteste, damit das nicht eben überbordet. Also ist es schon so, dass jedes Volk so seine Eigenarten hat. Die Schweizer sind dann einfach so, dass sie das leere Abteil suchen im Zug. Ja, und Italiener suchen sofort den Kontakt. Das hängt mit dem Volkscharakter zusammen. Und es gibt Völker, die sind unwahrscheinlich auf Emotionen aus. Und andere sind so trockene Klötze, oder? Vom Volkscharakter her. Jedes Volk hat seinen eigenen Charakter. Das müssen wir als eine Tatsache sehen. Aber der Titusbrief zeigt uns, aber damit müssen wir arbeiten und damit müssen wir umgehen. Paulus hat nicht deswegen die Missionsarbeit auf Kreta gemieden. Er ist hingegangen und ist sich des Volkscharakters bewusst und wollte damit arbeiten zur Ehre Gottes. Ja, so hätten wir eine Übersicht über biblische Leitlinien im Alten und im Neuen Testament zum Thema Ausländer. Und ich denke, all diese vielen stellen. Und dieser rote Faden hilft uns eben auch in unserer heutigen Situation, die Situation aus Gottes Hand zu nehmen und damit zu arbeiten und diese Probleme anzugehen und eben auch die Chancen zu sehen. Es ist nicht einfach ein Problem, sondern es ist eine Chance, unser Nachbar, der das Evangelium noch nicht kennt. Er ist zu uns gekommen, um es von uns zu hören.